SWR 2 Leben.
Und ich habe unten gesessen mit meinem Spielkameraden. Und da hat man uns raufgeholt in das Schwesternzimmer. Und da hat die Oberschwester gesagt, ja, Frau Lüttig, das sind zwei Kinder, Sie können sich eins aussuchen. Und dann hat sie gesagt, ich nehme den kleinen Hermchen, den werde ich mal wieder aufpäppeln, der sieht mir so krank aus.
Hermchen war der Kosename des kleinen Hermann, eines 6-jährigen Jungen im Haus Sonnenwiese in Koren-Salis. In dem Kinderheim in der Nähe von Leipzig tauchte im Dezember 1942 Maria Lüdeking auf, eine 48-jährige Lehrerin aus Lemgo, NSDAP-Mitglied und BDM-Führerin in Ostwestfalen. Sie und ihr Mann waren auf der Suche nach einem Waisenkind, wie sie später in einer eidesstattlichen Erklärung schrieb.
Im April 1941 verloren wir unseren einzigen Sohn. In dem für uns zerstörten Leben kamen wir zu dem Entschluss, unsere Liebe einem heimatlos gewordenen Kinde zuzuwenden und ihm in unserem Haus eine neue Heimat zu geben.
Maria Lüdeking und ihr Mann Hermann, Studienrat und SS-Mitglied, nahmen Kontakt zum Lebensborn auf, einem 1935 von Heinrich Himmler gegründeten Verein. Die SS-Organisation wollte sogenannte rasse- und erbbiologisch wertvolle Kinder für den Nationalsozialismus heranziehen und an nazitreue Familien wie das Ehepaar Lüdeking vermitteln.
Für uns kam nur ein Kind deutscher Abstammung mit guter charakterlicher Veranlagung in Frage.
Ein Wunsch, dem Himmlers Lebensborn nachkommen konnte. Maria Lüdeking fuhr umgehend ins Haus Sonnenwiese, wo man ihr zwei Jungen vorstellte.
Meine Wahl fiel auf Hermann, weil sein lieber Gesichtsausdruck und sein offener, klarer Blick mich dazu bestimmten und er gleich mein Herz gewann.
Ich kann also über meine Pflegemutter und meinen Pflegevater nicht klagen. Sie haben mich gut behandelt, ich bin nicht geschlagen worden,
sagt Hermann Lüdeking über seine Pflegeeltern, die ihn 1950 adoptierten. Doch was sich wie die Erzählung eines bedauernswerten deutschen Waisenkinds anhört, eine Erzählung aus schweren Kriegszeiten mit Happy End, ist in Wirklichkeit die tragische Geschichte eines in Polen geraubten Kindes.
Ich muss von Lodz im Kinderheim geholt worden sein von der SS. Und von da aus sind wir dann in das Kinderheim Brokau gekommen, da wo die umerzogen wurden praktisch, dass sie kein Polnisch reden. Ne? Und dann nach Bad Polzin, da waren wir länger da. Bad Polzin war auch ein Lebensbornheim. Das sind alles Lebensbornheime gewesen. Und von da aus muss ich dann direkt nach Koren-Salis gekommen sein.
Hermann Lüdeking ist heute 80 Jahre alt und wohnt in Bad Dürrheim im Schwarzwald. Doch wie er wirklich heißt, weiß er nicht. Denn er wurde 1942 von der SS verschleppt, weil er blond und blauäugig war. Nach einer Odyssee durch mehrere Lebensbornheime im besetzten Polen bekam er in Deutschland eine neue Identität, vom Standesamt L in München. Ein Amt, das im Auftrag der SS falsche Urkunden ausstellte, um die Herkunft geraubter Kinder zu verschleiern.
Geburtsurkunde Nummer 15, Römisch 2, 44. Hermann Lüdeking ist am 20. Januar 1936 in Brukau, Wartegau, geboren. München, den 7. März 1944. Der Standesbeamte.
Die Urkunde enthält keine Angaben zu den Eltern.
Ich habe nur mal gefragt, später mal, ich glaube, da war ich 10 oder 11, dann habe ich gefragt, wenn meine richtigen Eltern sind, hat meine Pflegemutter auch nur gesagt, Vater tot, Mutter tot, die leben nicht mehr.
Wie Hermann Lüdeking kam auch Volker Heinecke über das Lebensbornheim Bad Polzin nach Koren-Salis in das Haus Sonnenwiese. Durch eigene Nachforschungen konnte er später Bruchstücke seiner Biografie rekonstruieren.
Ich bin ein Lebensbornkind. Laut der Papiere der Lebensborngesellschaft am 17.10.1940 geboren in Oderberg, Oberschlesien. Aber diese Angaben sind gefälscht vom Verein Lebensborn. In der Tat heiße ich Alexander Litau, geboren in Alnowa auf der Krim. Ich soll 1941, etwa im August, September, vor meinem Elternhaus gespielt haben. Und dann kam durch den Barbarossa-Feldzug die SS auf die Krim und hat die ganzen Umgebungen abgesucht. Ich entsprach ganz genau den blonden Rassemerkmalen. Blaue Augen, Kopfform, etwas rundlich, aber auch in der Größe, in allen Maßen, ganz genau den Rassemerkmalen von Heinrich Himmler.
Was an gutem Blut überhaupt auf der Welt vorhanden ist, an germanischem Blut, das haben wir zusammenzuholen.
Und so raubten seine Verbände in Polen, Slowenien, Tschechien, Norwegen und der Sowjetunion sogenannte rassisch wertvolle Kinder mit dem Ziel, sie einzudeutschen, wie es hieß. Wie viele Kinder die SS verschleppte, weiß niemand, weil die meisten Unterlagen gegen Kriegsende vernichtet wurden. Detaillierte wissenschaftliche Untersuchungen fehlen bislang. In Freiburg beschäftigt sich der kleine, ehrenamtlich tätige Verein Geraubte Kinder, vergessene Opfer mit dem Thema. Christoph Schwarz ist Sprecher des Vereins.
In Polen geht man davon aus, dass es zwischen 50.000 und 200.000 Kinder waren. In Slowenien, in diesem kleinen Land, was ja auch total eingedeutscht werden sollte, wurden an die 1.000 Partisanenkinder verschleppt.
Allerdings kommt der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags 2012 zu wesentlich niedrigeren Zahlen und spricht von 20.000 betroffenen polnischen Kindern. Volker Heinicke, dem Jungen von der Krim, erging es im Haus Sonnenwiese ähnlich wie Hermann Lüdeking. Mitten im Krieg tauchte im Lebensbornheim das Ehepaar Heinicke auf, Volkers künftige Adoptiveltern. Der Vater ein wohlhabender Reeder aus Hamburg-Hausbruch, ein guter Bekannter Heinrich Himmlers.
Er hatte keine Kinder kriegen können und dann musste ein Kind her, nicht? Und Heinickes hier in Hausbruch waren eben Nazis, die dachten, das mit Hitler ist eine gute Sache. Und da sagte mein Vater wohl, du Heinrich, kannst du uns nicht helfen, wir suchen einen Nachfolger oder einen Sohn.
Der Reichsführer SS Heinrich Himmler konnte helfen.
Wir Kinder, ungefähr 20, 30, saßen dann auf der linken Seite und meine Eltern kamen dann durch den Flur und setzten sich rechts hin. Und suchten sich ein Kind aus, naja, wie man das so macht, wenn man einen guten Dackel oder einen guten Hund haben will, eine gute Rasse, sucht man sich damals ein Kind aus. Ne? Und mein Vater hat gleich zu Minna gesagt, der passt ja wunderbar zu uns, den nehmen wir.
Kleine Kinder wie Volker Heinicke und Hermann Lüdeking hatten Glück im Unglück. Sie wurden in Lebensbornheime verschleppt, kamen von dort aber zu Pflegeeltern, die sie anständig behandelten. Beide waren im selben Heim gewesen, aber zu unterschiedlichen Zeiten. Sie lernten sich erst Jahrzehnte später bei Nachforschungen zu ihrer Identität kennen. Ältere Kinder deportierte die SS in sogenannte Heimschulen, wo sie zwangsgermanisiert wurden. Das heißt, sie durften nur noch Deutsch sprechen und mussten ihre Herkunft und ihre Muttersprache verleugnen. Helene Lanich war 11 Jahre alt, als man sie 1942 mit anderen polnischen Kindern in die Erziehungsanstalt Illenau im badischen Städtchen Aachen verfrachtete.
Wenn nicht gehorcht habe oder deshalb sei, haben wir Schläge bekommen. Wir haben also nicht gewusst, für was das Schläge kriege. Für jede Kleinigkeit haben sie einmal ins Gesicht geschlagen, ins Gesicht gespuckt. Du Dreckpolack, du Dreckiger, und bang, hast du im Gesicht als Spuck bekommen. Also es war schon grausam.
Helene Lanich kam dorthin, wo vorher Psychiatriepatienten in der Heil- und Pflegeanstalt Illenau gelebt hatten, bis die Nationalsozialisten die Einrichtung im Rahmen der sogenannten T4-Aktion auflösten.
Der erste Transport nach Grafeneck, das war hier die zuständige Tötungsanstalt, das war am 19. Mai 1940.
Berichtet Winfried Hoggenmüller vom Förderkreis Forum Illenau, einer Bürgerinitiative, die auf dem ehemaligen Anstaltsgelände eine kleine Ausstellung zur Geschichte der Pflegeanstalt Illenau eingerichtet hat.
Und es gab dann insgesamt nach dem ersten Transport im Mai 1940 noch 5. Und die letzten Patienten wurden dann, wenn sie nicht zur Vergasung weggebracht wurden, nach Emmendingen oder in die Reichenau verteilt.
In der Anstalt Illenau wird der nationalsozialistische Rassenwahn wie in einem Brennglas sichtbar. Erst deportierten und ermordeten die Nazis 250 Psychiatriepatienten, weil sie in den Augen des Regimes lebensunwert waren. Dann wurden auf dem Gelände Dutzende Mädchen einquartiert, die die SS als germanisch eingestuft und aus Polen verschleppt hatte.
Die sind untergebracht worden in einem Extragebäude in der Illenau. Das war früher das Haus der unruhigen Männer und sind dort eingedeutscht worden, wie man gesagt hat.
Heil Hitler kann ich besser machen das als wie die Neonazis, die bringen das nicht richtig hin. Ich kann das besser machen wie die, das habe ich geübt, das kann ich. Und marschieren sind wir auch gelernt worden. Wir sind wirklich marschiert wie Soldaten, das haben sie uns alles beigebracht.
Helene Lanich wurde nach Monaten an einen Bauern in der Nähe von Aachen vermittelt. Auf dessen Hof arbeitete sie bis zum Kriegsende, ging dann nach Bühl und lernte dort ihren späteren Mann kennen. Sie lebt heute noch in Aachen. Das Gelände der Illenau übernahmen 1945 französische Besatzungstruppen und blieben dort bis Anfang der 90er Jahre. Die Verantwortlichen des Vereins Lebensborn saßen 1947 auf der Anklagebank des Alliierten Militärtribunals in Nürnberg. Aber sie kamen ungeschoren davon. In der Urteilsbegründung hieß es unter anderem:
Der Anklagevertretung ist es nicht gelungen, mit der erforderlichen Gewissheit, die Teilnahme des Lebensborn und der mit ihm in Verbindung stehenden Angeklagten an dem von den Nationalsozialisten durchgeführten Programm der Entführung zu beweisen.
Die Verteidigung hatte auch an Maria Lüdeking geschrieben, um eine entlastende Stellungnahme gebeten, einen sogenannten Persilschein. Sie sollte bekunden, dass der Lebensborn sich wie ein normaler Wohlfahrtsverein fürsorglich um hilfsbedürftige Kinder gekümmert hätte. Maria Lüdeking kam der Bitte gerne nach.
Es wurden keine Vorschriften für die Erziehung des Kindes gegeben, auch mit keinem Wort eine nationalsozialistische Erziehung gefordert oder ein Verbot der kirchlichen Erziehung. Hermann ist jetzt 11 Jahre alt. Er ist uns im Laufe der 5 Jahre ans Herz gewachsen wie ein eigenes Kind. Er selbst hält uns für seine richtigen Eltern und hängt mit großer Liebe an uns.
Ich habe nie gesagt Mutti oder so, ne? Ich wusste schon, dass ich nicht ihr eigenes Kind war.
Erinnert sich dagegen Hermann Lüdeking an seine Kindheit im Haus der Adoptiveltern.
Dann ist mir das irgendwie komisch vorgekommen, ne? Dann habe ich aber mal bei meinem Pflegevater im Wohnzimmer, der hatte so einen dreieckigen Schrank, so einen hohen. Ich war halt neugierig und dann habe ich die Papiere gefunden, das war so viel, ne?
Polnisches Rotes Kreuz, 14.05.1948. An das Amt für Kinderfürsorge der Internationalen Flüchtlingsorganisation. Betrifft Rojatowski Roman, Hermann Lüdeking, polnisches Kind. Wir sind im Besitz eines Originaldokuments der Adoptionsvermittlungsstelle München vom 16.07.1943. Danach besteht kein Zweifel, dass es sich bei Roman Rojatowski um ein polnisches Kind handelt und sein Name geändert wurde, um ihn zu germanisieren. Wir bitten Sie daher, das Kind so schnell wie möglich Frau Lüdeking wegzunehmen und auf die Rückführung vorzubereiten.
Meine Pflegemutter, die hatte ja immer nur Angst, dass was rauskommt, nicht? Wo ich tatsächlich herkomme und so. Und ich möchte garantieren, die hat es auch gewusst.
Hermann Lüdeking blieb jedoch bei den Pflegeeltern. Auf Empfehlung der zuständigen britischen Kinderwohlfahrtsoffizierin.
Ich beantrage hiermit zu genehmigen, das Kind Rojatowski Roman, Lüdeking Hermann, bei den Pflegeeltern Herrn und Frau Lüdeking in Lemgo zu belassen. Herkunft und Familie des Kindes sind unbekannt. Trotz weitgehender Veröffentlichung wurden bis heute keine Eltern oder Verwandte gefunden. Die Pflegefamilie ist außerordentlich gut.
Dann bin ich dann in Lemgo geblieben. Ich habe auch mit den Kindern keine Schwierigkeiten gehabt davon ab. Auch in der Schule nicht. Gar nichts. Da hat auch keiner was gefragt und so. Ich war anerkannt als Pflegekind, aber da haben sie nicht weiter nachgefragt. Ne?
1948 kamen die Amerikaner und wollten mich wegholen. Ich hatte ein ganz prima gutes Verhältnis zu meinen Adoptiveltern, auch zu meinem Vater.
Blickt Volker Heinecke auf seine zweite behütete Kindheit in den Nachkriegsjahren in Hamburg zurück.
Das war bis zum 7. Lebensjahr, da kamen Nachbarkinder, da haben wir am Teich gespielt hier. Und da sagte der, du bist ja nicht das Kind deiner Eltern. Aber ich habe es nie hochkommen lassen, immer verschwiegen. Also ich hätte auch meine Eltern verletzt, wenn ich mit 18 Jahren gesagt hätte, ich möchte mal die Papiere sehen. Wer sind meine wahren Eltern? Hätte ich nie gewagt. Das waren ganz liebe Menschen.
Volker Heinecke trat später in die Firma seines Adoptivvaters ein und wurde zum Erben der Reederei Heinecke und Co. und damit zum wohlhabenden Besitzer von Schiffen, Häusern und Grundstücken. Hermann Lüdeking machte in Lemgo das Abitur, schloss eine Lehre als Feinmechaniker ab, begann zu arbeiten und verliebte sich.
Wo ich heiraten wollte, in Lemgo, da haben sie mir Schwierigkeiten gemacht, haben gesagt, das ist keine Geburtsurkunde, das können wir nicht machen. Und dann erst nach 3 Wochen hat man die Geburtsurkunde anerkannt und dann konnte ich heiraten. So unruhig wie meine Kindheit war, war auch dann später mein Leben.
Hermann Lüdeking war 3-mal verheiratet und wurde 8-mal Vater. Ein Kind starb. die schrecklichste Erfahrung seines Lebens, sagt er. Die beiden ersten Ehen wurden geschieden, seine dritte Frau starb an Krebs. Um seine Kinder habe er sich gekümmert, sich aber immer fremd gefühlt.
Ein Psychologe würde sagen, in dem Kinderheim, in dem Kinderheim, in dem Kinderheim ist er hin und her geschoben worden. Der würde sagen, das hat dann auf das spätere Leben auch eingewirkt, im Unterbewusstsein vielleicht. Ne? Ich habe mich irgendwie immer als Außenseiter gefühlt. Vielleicht unbewusst, ich weiß es nicht.
1982 starb sein Pflegevater. Hermann Lüdeking fuhr zur Beerdigung nach Lemgo.
Ich habe gedacht, wenn ich die Papiere nicht mitnehme, erfahre ich nie, was los ist. Und dann habe ich mir diese Papiere geschnappt und dann bin ich wieder nach Balingen zurück. Und dann rief mich meine Tochter an und sagte, deine Pflegemutter ist ganz aufgeregt, die ganzen Papiere wären weg. Und sie hat gesagt, wenn ich sterbe, möchte ich nicht, dass das Härmchen hinter meinem Sarg herläuft. Also die muss irgendwie nur Angst gehabt haben, dass ich was rauskriege, wo ich wirklich herkomme.
Gerhard Nacke, Rechtsanwalt und Notar, Lemgo, den 9. November 1956. Sehr geehrter Herr Studienrat Lüdeking, wenn Ihr Adoptivsohn, wie Sie mir sagten, möglicherweise polnisches Findelkind ist, aber beim Standesamt Ihr Adoptivsohn als deutscher Staatsangehöriger bezeichnet und eingetragen ist, so ist das meines Erachtens allein ausschlaggebend. Und halte ich es für vollkommen unmöglich, dass irgendeine in- oder ausländische Behörde später irgendwelche Schwierigkeiten machen kann.
5 Jahre nach dem Pflegevater starb Maria Lüdeking im Alter von 95 Jahren. Hermann fuhr nicht zur Beerdigung. Stattdessen begab er sich geraume Zeit später auf Spurensuche in Polen, unter anderem in Brokau, laut Urkunde sein Geburtsort. Tatsächlich damals Standort eines Lebensbornheims, wohin Kinder verschleppt wurden.
Und dann bin ich mal rumgelaufen, was sehe ich, eine Brücke, die gehe rüber und rechts, wie ich es im Kopf hatte, war ein Teich. Also das war die Erinnerung doch richtig. Wenn ich jetzt geschlafen habe und was geträumt habe, dann habe ich von Sachen geträumt, wo ich dann aufgewacht bin und gesagt habe, das hast du doch nie gesehen. Das kenne ich nicht. Also ein See, eine Brücke, dann eine Straßenbahn. Und dann komme ich in Lodz rein und was fährt auf dem Bürgersteig? Eine Straßenbahn.
So konnte er einige Stationen seiner Kindheitsodyssee rekonstruieren. Doch wer seine Eltern sind, weiß er bis heute nicht.
Das ist auch ein Makel dafür viele, ne? Die sagen, ja, der weiß ja nicht mal, wo er ist, der weiß ja nicht mal, wer die Mutter ist, wer der Vater ist, der weiß ja nicht mal, ob er noch Geschwister hat und so. Und
es gibt Tage, wo er darüber nachdenkt, das merke ich dann gleich und dann lasse ich nicht in Ruhe.
Sagt Hannelore Weise, Hermann Lüdekings Lebensgefährtin.
Es ist klar, dass er immer wieder mal darüber nachdenkt, was ich mit meinen Eltern, habe ich Geschwistern. Das ist doch klar, dass der da sich Gedanken macht.
Seit 15 Jahren leben die beiden zusammen in einer kleinen Wohnung in Bad Dürrheim im Schwarzwald. Von den geraubten Kindern hatte die heute 74-Jährige nie zuvor gehört.
Er hat mir es gleich am Anfang gesagt, als wir uns kennenlernten. Und dann haben wir halt drüber gesprochen. Ich kannte es nicht, überhaupt nicht. Und er hat es mir dann erklärt, ein Problem war das nicht. Wir haben uns sehr gut verstanden.
Dass jemand an ihrer Seite offen über seine Vergangenheit redet, war für Hannelore Weise eine neue Erfahrung. Ihr erster Mann schwieg eisern bis ins Grab.
Das war das Gegenteil. Mein Mann hat nie von früher gesprochen. Wir durften gar nicht drauf ansprechen, wie war's. Früher, nein, durfte ich nicht. Er hat auch nichts gesagt. Ja, er war etliche Jahre älter als ich und er war ja auch im Krieg. Aber der hat nie was gesagt. Kein Ton. Ich soll ihn in Ruhe lassen. Also, das habe ich akzeptiert. Was will ich machen? Er hat so oder so nichts zu mir gesagt. Hat geschwiegen bis zuletzt.
Ihr Mann schwieg nicht ohne Grund, wie sie nach seinem Tod feststellte.
Als er starb und ich dann an die Unterlage kam, dann habe ich erst gemerkt, was los war. Er war lang in Frankreich. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob er bei der SS war. Ich habe es fast gar vermutet. Ich bin nur aus aller Wolke gefallen, wo ich diese Unterlage fand.
Hannelore Weise geht aufgrund der gefundenen Unterlagen davon aus, dass ihr Mann Angehöriger der Geheimen Feldpolizei oder der Waffen-SS und damit an Kriegsverbrechen beteiligt war. Doch ihr fehlen eindeutige Beweise. Jahrzehntelang war sie wahrscheinlich mit einem NS-Täter verheiratet, der nach dem Krieg einen falschen Namen annahm. Nach dessen Tod lebt sie seit 15 Jahren an der Seite eines NS-Opfers, dem man im Krieg eine neue Identität verordnete. Deutsche Lebenswege. Bis heute kommt Hermann Lüdeking nicht wirklich zur Ruhe. Er engagiert sich im Verein Geraubte Kinder, vergessene Opfer, hält Vorträge, wenn die kleine Wanderausstellung des Vereins irgendwo gezeigt wird, verteilt Kugelschreiber mit Namen, Telefonnummer und der Aufschrift Identitätssuche und bittet im Internet um Mithilfe bei der Spurensuche.
Man will ja auch gerne wissen, wie haben die Eltern ausgesehen oder habe ich Geschwister oder habe ich keine Geschwister? Und das beunruhigt einen schon. Nur ich leide ja heute noch drunter, dass ich nicht weiß, wer meine Eltern sind.
Diffuse Ängste, die ungeklärte Herkunft, die schwierigen Beziehungen zu den Pflegeeltern, der belastende Umgang mit Familiengeheimnissen begleiten die geraubten Kinder bis ins Alter. Der heute 76-jährige Volker Heinecke.
Im Boden hier oben in diesem Haus denke ich immer, wenn ich oben raufgehe, um die Ecke herum steht einer und greift mich. Immer dieses, dass da jemand ist, der dich packt. Die Angst, die kriegt man nie raus.
Trotz allem wurden die geraubten Kinder in Deutschland bisher nicht als NS-Opfer anerkannt. Das Land Österreich hat den Betroffenen eine einmalige finanzielle Entschädigung in Höhe von rund 1500 Euro zukommen lassen. Eine bescheidene Summe, aber immerhin eine Geste. Das CDU-geführte deutsche Finanzministerium hielt dagegen 2013 in einer Stellungnahme fest:
Das Schicksal betraf im Rahmen des Kriegsgeschehens eine Vielzahl von Familien und diente der Kriegsstrategie. Es hatte nicht in erster Linie die Vernichtung oder Freiheitsberaubung der Betroffenen zum Ziel, sondern deren Gewinnung zum eigenen Nutzen. Hierbei handelt es sich um ein allgemeines Kriegsfolgenschicksal.
Für den Verein Geraubte Kinder klingt das geradezu zynisch. Als ob die Betroffenen froh sein könnten, dass sie verschleppt wurden. Seit Jahren appelliert der Verein an den Bundestag, die Gruppe der Zwangsgermanisierten als NS-Opfer anzuerkennen. Bisher vergeblich. Christoph Schwarz.
Also wir haben seit 2012 insgesamt viermal alle Bundestagsabgeordnete angeschrieben. Zwei Petitionen wurden negativ entschieden durch die Bundesregierung. Und jeder Versuch ist im Prinzip kläglich gescheitert mit der Begründung, man habe kein Geld.
Eine Begründung, die Clemens Helmholtz vom Forum Illenau in Aachen nicht nachvollziehen kann.
Wenn man sich erinnert an das Schicksal der Zwangsarbeiter und der Entschädigung, das war ja eine lange Diskussion, da muss man sagen, man hätte zu der Zeit, wo über die Zwangsarbeiter gesprochen wurde, auch über die geraubten Kinder sprechen müssen und eine adäquate Lösung finden müssen.
Dabei steht bei den Betroffenen nicht die finanzielle Entschädigung im Vordergrund, sondern die Anerkennung als Opfer des nationalsozialistischen Rassenwahns. Dies sei doch keine unmögliche Forderung, findet Hermann Lüdeking.
Nur die Anerkennung, dass wir auch geraubte Kinder sind und nicht erzählt wird, ja, ihr habt's ja alle gut gehabt, was wollt ihr eigentlich und so, ist doch in Ordnung, ist nichts in Ordnung. Österreich, die haben gesagt, die geraubten Kinder, die in Österreich dann geblieben sind, die müssen doch auch etwas Entschädigung kriegen und wir erkennen das ja an, dass sie geraubt sind und die haben eine Entschädigung bekommen, in Norwegen auch. Polen hat sie auch als geraubte Kinder anerkannt, nur Deutschland sperrt sich dagegen, macht es einfach nicht. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass die noch ein paar Jahre warten, dann ist sowieso keiner mehr da.